Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Es folgt Episode 62 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Lifestyle in den 1970er Jahren, meine Zeit als Schneesportlehrer, eine Reise voller Leidenschaft und Erinnerungen. So heißt es in Folge 19. In den 1970er Jahren hatte ich das Privileg, einen Teil meiner Zeit des puren Vergnügens in den österreichischen Alpen zu verbringen. Es begann meine Karriere als Schneesportlehrer. Es war eine bahnbrechende Zeit für die Winterurlaubsindustrie, insbesondere für die Skilehrer, die Teil der aufkommenden Après-Ski-Kultur waren. Sie waren nicht nur Meister des Skifahrens, sondern auch Experten in der Kunst des gesellschaftlichen Lebens in den Bergen. Diese charismatischen Persönlichkeiten genossen einen besonderen Status und Anerkennung in den Skigebieten, in denen sie arbeiteten. In den 1970er Jahren waren die Niederländer bekannt dafür, dass sie gerne in die Berge fuhren, um Ski zu fahren. Trotz der flachen Landschaft ihres Heimatlandes hatten sie eine Leidenschaft für den Wintersport entwickelt, die sie regelmäßig in die Alpen führte. Es war eine aufregende Zeit, doch schließlich begann ich, meine Arbeit als Schneesportlehrer zu hinterfragen. Ich spürte, dass es an der Zeit war, neue Herausforderungen anzunehmen. Auch Folge 20 befasst sich mit einem Rückblick. Lifestyle in den 1970er Jahren, Back to the Island. Noch einmal zurück auf die Insel, noch einmal nach Sylt. Ich kehrte Anfang der 1970er Jahre nach der Skisaison als Skilehrer in Österreich auf die Insel zurück und jobbte in der Sommersaison wieder als Kellner in der Tenne und als nördlichster DJ Deutschlands in List auf Sylt. In den 70er Jahren war der Strönwey in Kampen auf Sylt ein wahrhaft pulsierendes Zentrum für den einzigartigen Lifestyle und das einzigartige Kampenfeeling. Zwischen den charakteristischen Ritter Dachhäusern und dem rauschenden Meer genossen die Menschen den Lifestyle dieser Ära in vollen Zügen. Und auch ich durfte damals in den frühen 70ern einmal Teil der Szene am Strönwey sein. Taucht ein in eine Ära der Entspannung, Entschleunigung und des puren Lebensgenusses in den österreichischen Alpen und auf Sylt. Erlebt unvergessliche Momente, den Lifestyle und den einzigartigen Inselcharme. Viel Vergnügen beim Rückblick auf vergangene Zeiten.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle in den 1970er Jahren, meine Zeit als Schneesportlehrer eine Reise voller Leidenschaft und Erinnerungen.
In den 1970er Jahren hatte ich das Privileg, einen Teil meiner Zeit des puren Vergnügens in den österreichischen Alpen zu erleben. Als ich meine Karriere als Schneesportlehrer begann, gab es noch nicht viele professionelle Schulungen oder Zertifizierungen. Meine Arbeit als Schneesportlehrer war nicht nur eine Möglichkeit, mein eigenes Können zu verbessern, sondern auch, anderen Menschen die Freude am Skifahren zu vermitteln. Es war erstaunlich zu sehen, wie sich Menschen unterschiedlichen Alters und Könnens in nur kurzer Zeit zu begeisterten Skifahrern entwickelten.
Wie der Lifestyle in den Bergen begann, dazu ein Auszug aus Staffel 1, Episode 10, Folge 26, von 0 auf 100 zum Schneesportlehrer.
In der Zwischensaison, so zwischen Mitte Jänner und bis zum Faschingswochenende, ist die Zeit, wo eigentlich die Gäste kommen, die richtig Skifahren wollen und nicht so sehr auf Après-Ski fixiert sind. Das ist die Zeit, wo es tatsächlich mehr ums Skifahren geht, also um den Skisport an sich. Natürlich gehört auch da der Einkehrschwung dazu, denn die Abende sind lang und die Gäste möchten auch unterhalten werden. Neben der Baumbar hatte Kaprun damals auch noch so zwei andere Lokalitäten, wo fleißig gefeiert wurde. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen der Lokalität, aber dort spielte jeden Abend eine Showband, so fünf Profimusiker zum Tanz. Die hatten alles drauf, was damals aktuell war, und zauberten einen Sound aufs Parkett, so dass die Tanzfläche immer voll war. Natürlich waren auch unsere Jungs aus der Skischule fleißig dabei, und einige zeichneten sich dabei als kleine oder sogar große Fred Astaires aus. Die hatten aber auch jeden Schwung drauf, auf der Piste und auf dem Parkett. Das war Gästebespaßung auf höchstem Niveau, so wie Profisport sein muss, nämlich Entertainment. Ich registrierte das alles mit zunehmendem Interesse. Meine Idee reifte immer mehr, wobei das Parkett dabei ausgeklammert blieb. Aber Skifahren auf Leistungsniveau und als Lehrplattform, das konnte ich mir jetzt gut vorstellen, zumal ich ja gemerkt habe, welche enormen Fortschritte ich selbst gemacht hatte in den nunmehr über 6 Wochen. Und so dachte ich mir, Skilehrer, das wäre es noch, das war die Idee. Da ich ja quasi an der Quelle war, informierte ich mich nun einmal über die Möglichkeiten zur Ausbildung als Skilehrer. Und siehe da, ich war wirklich an der Quelle. Eine der Ausbildungsstätten der Salzburger Skischule SBSSV war in Kaprun, und zwar hier an der Skischule. Der sportliche Leiter der Skischule, Gernot, war auch gleichzeitig Ausbilder der SBSSV. Gernot war vorher Skiprofi in den USA. Der Anwärterkurs begann am 18. Januar, dauerte 10 Tage. Praxis 20 Stunden, Theorie 20 Stunden. Ich direkt mit Franz, dem Skischulinhaber, und mit Gernot gesprochen, ob es möglich wäre, an dem Anwärterkurs, neben dem Betrieb hier, noch teilzunehmen. Da Gernot ja meine Fahrtechnik bereits auf der Piste gesehen und auch meine weiteren Fortschritte wahrgenommen hatte, war er damit einverstanden, mich noch in den Kurs mit einzubauen. Der Skischulinhaber sah darin auch einen Vorteil, dass ich so bei Bedarf im Anfängerbereich mit einspringen könnte. Also rundherum Win-Win. Und schon ging es dann zunächst mit der Theorie los. Erste Hilfe, Unfallkunde, Didaktik und Methodik, Bewegungslehre, Ausrüstung und Material, Naturschutz, Damals hieß das noch nicht Umweltschutz, Organisation und Rechtsfragen. Ab sofort hieß es abends büffeln, statt Bomber. Die Prüfung war vorgesehen für Freitag, den 29. Januar. Die 20 Praxisstunden fanden mit Gernot und den vier anderen Lehrgangsteilnehmern soweit nachmittags je 2 Stunden und samstags 4 Stunden statt, so dass wir damit pünktlich durch waren. Bei der Theorie half mir dann Brian. Irgendwie hatte ich dann zum Prüfungstermin alles drauf. Praxisprüfung, Vorfahren im Ausbildungsmodus mit einem Schüler nach Didaktik und Methodik der österreichischen Skischule, Bogentreten links und rechts, Flug- und Flugbogen, Schrägfahrt mit Umtreten am Hang links und rechts. Schneesportlehreranwärterprüfung Praxisteil lief gut. Anschließend dann der Theorieteil. Anfangs sehr holperig und etwas unpräzise, aber dann lief es doch langsam rund und im Organisationsteil konnte ich sowieso punkten. Alles in allem, bestanden mit einem befriedigend. Nun war ich auf einmal Schneesportlehreranwärter, also Skilehrer der österreichischen Skischule, zwar auf der untersten Stufe, aber immerhin. Zum Erreichen der nächsten Stufe der Ausbildung, zum Landesskilehrer 1, benötigte ich nun zunächst mindestens 12 Tage Praxis. Da aufgrund der nunmehr anstehenden Arbeit im Skischulbüro, wegen der Faschingssaison, wenig Zeit blieb zunächst den Anschlusskurs zu belegen, habe ich das dann erst einmal auf Ende der Saison geschoben auf den letzten Kurstermin der Saison. Bis dahin dürfte ich dann auch meine 12 Praxistage vielleicht zusammen haben. Die blaue Skischulkleidung hatte ich ja sowieso schon getragen, deshalb musste ich auch nicht mehr eingekleidet werden. Jetzt war ich zwar kein roter Blitz von Kitz, aber wieder ein blauer Junge, dieses Mal aus Kaprun. Nun war so ein Ereignis im Kreise der Kollegen nicht verborgen geblieben, im Gegenteil, die hatten mich sowieso alle angefeuert und ermuntert, was mich nun dazu auserkor, eine bzw. mehrere kräftige Runden in der Baumbar zu kredenzen. Das Ganze fand statt am Abend nach der Prüfung. Also noch einmal schnell die Zeit nutzen und auf meinen Schneesportlehrer anstoßen. Zum Glück war bei dieser Runde nur die alte Crew dabei. Es gab Gösserbier 0,5 Liter und den in Kaprona Skischulkreisen obligatorischen Marienlikör. Und so einen Schneesportlehreranwärter direkt nach der Prüfung begrüßten die auch nicht jeden Tag in ihrer Runde, so dass es immer wieder Gründe gab, darauf noch einmal anzustoßen. Nun war ich eigentlich mit den Kollegen als Skilehrer auf Augenhöhe, aber nicht ganz, denn fast alle waren staatlich geprüfte Schneesportlehrer oder mindestens Landesskilehrer 2. Aber was soll's, ich war jetzt auch dabei, woran ich bei meiner Abfahrt aus Hannover bestimmt noch nicht gedacht hatte. Eines hatte seit meiner Abreise aus Hannover aber Beständigkeit, der Kater am nächsten Morgen.
Warum sind Skilehrer so gut im Geografieunterricht? Weil sie immer wissen, wo sich die Pisten befinden und wie man vom Berg runterkommt, ohne sich zu verlaufen.
2 Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe und im tiefen Tal, da steht ein Hütlein klein. Die Spuren so schmal.
In den 1970er Jahren war das Berufsbild des Skilehrers oft mit einem gewissen Glamour verbunden, insbesondere in den Alpenländern wie Österreich, der Schweiz und Frankreich. Skifahren war in dieser Zeit immer beliebter geworden, und die Skigebiete erlebten einen Boom. Skilehrer wurden als erfahrene und geschickte Sportler angesehen, die den Gästen das Skifahren beibringen und sie sicher über die Pisten führen konnten. Viele Skilehrer waren auch Teil der aufkommenden Après-Ski-Kultur, die in den 1970er Jahren immer populärer wurde. Sie wurden oft als charismatische Persönlichkeiten angesehen, die nicht nur das Skifahren beherrschten, sondern auch die Kunst des gesellschaftlichen Lebens in den Bergen. Skilehrer genossen in den 1970er Jahren oft einen gewissen Status und Anerkennung in den Skigebieten, in denen sie arbeiteten. In den 1960er und 1970er Jahren erlebte Österreich einen regelrechten Boom im Wintersport und Freizeitvergnügen. Die majestätischen Alpen lockten Scharen von Skifahrern und anderen Wintersportbegeisterten aus aller Welt an. Die Berge waren nicht nur ein Eldorado für Sportler, sondern auch ein Hotspot für Après-Ski. Die Après-Ski-Kultur erlebte in den 1970er Jahren in den österreichischen Alpen ihre Blütezeit und prägte eine Ära voller lebendiger Atmosphäre, ausgelassener Feiern und unvergesslicher Erlebnisse. Après-Ski war nicht nur ein geselliges Zusammensein, sondern auch eine Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen und alte Bekannte wiederzusehen. Après-Ski der damaligen Zeit war anders als das, was wir heute kennen. Es war weniger kommerziell, wilder und wesentlich unbeschwerter. Damals gab es noch keine durchgestylten Clubs oder Après-Ski-Diskos mit DJs und VIP-Bereichen. Stattdessen traf man sich in gemütlichen Bars, in denen Live-Musik gespielt wurde. Die Après-Ski-Getränkeauswahl war ebenfalls anders als heute. Statt Fancy-Cocktails gab es traditionelle Getränke wie Jagertee oder Glühwein, die die Gäste wärmten und eine gemütliche und festliche Stimmung schafften.
Der Alltag als Skilehrer, dazu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 11, Folge 30.
Es war nun wieder soweit. Dienstag 30. November 1971, 7 Uhr und 30 Minuten, auf ins Salzburger Land. Ausstattung wie gehabt, PKW voll mit Winterausrüstung, Schneeketten an Bord, schier auf dem Dach. Da ich dieses Mal einen Unterwegsstopp vermeiden wollte, hatte ich für die ca. 820 Kilometer mit Rast gut 10 bis 11 Stunden Fahrzeit eingeplant. Die Straßenverhältnisse waren gut, es war trocken, jedenfalls bei der Abfahrt. Eigentlich eine ganz entspannte Fahrt. Kasseler Berge und dann ab auf die Rhön-Autobahn. Aber ich konnte es wieder nicht krachen lassen, wegen der Skier auf dem Dach. Erste Rast gegen 10 Uhr, Rhön-West, Tasse Kaffee und eine Schinkensemmel. Und weiter Richtung Süden. Es schien sogar ab und zu die Sonne. Zur nächsten Rast fuhr ich dann in Greding von der Autobahn und schaute dort nach einem Gasthof zum Mittagessen. An der Hauptstraße im Ort fand ich einen Gasthof mit Metzgerei und machte dort Halt. Ein Rindergulasch mit hausgemachten Spätzle gab es als Mittagstisch, dazu ein Radler. Und weiter ging es, gut gestärkt wieder auf die Autobahn und jetzt in einem Rutsch durch. Hinter Irschenberg an der A8 konnte man dann die Kulisse der Alpen sehen. Jetzt noch circa 2,5 Stunden und dann bin ich am Ziel. Gegen 17 Uhr und 45 Minuten bin ich dann in Kaprun eingetroffen. Herzlicher Empfang und sesem prasidžar aslastje. Es wiederholte sich eigentlich alles, und sogar die meisten Kursteilnehmer waren die gleichen. So lief alles wieder im gleichen Rhythmus ab, Weihnachten, Silvester bis zum Bettenwechsel. Bis dahin bestand immer noch keine Chance für mich weitere Praxistage für meine Ausbildung zu bekommen, war aber auch so im Plan. Dieses Jahr war auch Horst als Skilehrer wieder dabei, der letztes Jahr ausgesetzt hatte. Ich verstand mich sehr gut mit ihm. Ein sehr lockerer Typ, kam aus Linz in der Steiermark. Horst kam aus einer sehr musikalischen Familie und spielte selbst hervorragend Gitarre. Sein Bruder Josef, Robinson, war Teil des österreichischen Schlager- und Popduos Waterloo und Robinson. Die hatten schon einige Hits in Österreich und dann 1974 den Superhit Hollywood, deutsche Version, das war Hollywood von gestern. Weitere Hits waren unter anderem Meine kleine Welt, Do You Remember Marianne und Du, Die verkaufen die Army. Horst selbst war ebenfalls ein begnadeter Entertainer, der an so manchen Abend in der Baumbar mit seiner Gitarre und Spielen die Gäste unterhielt. Nach dem Bettenwechsel wurde es dann wieder etwas ruhiger und nun sollte ich meine weiteren Praxistage bekommen. Wieder eine Gruppe mit Totalanfängern, 5 Holländer und 3 Deutsche. Eine Gruppe, die gleich für 2 Wochen den Kurs gebucht hatte, so dass ich nun ausreichend Praxistage zusammen bekam. Mit dabei ein Pärchen, Maria und Wladimir, Exil-Tschechen, die schon länger in Holland lebten. Wladi, wie wir ihn dann nannten, war Koch im Restaurant von C und A in Amsterdam. Das war jetzt nicht so sehr das Außergewöhnliche an ihm, sondern eher seine Statur. Wladi war wohl so 1,90 Meter hoch und in etwa auch so breit. So auf den Schieren sah er aus wie Balu der Bär aus dem Dschungelbuch, und genauso kuschelig und gemütlich. Maria dagegen, war eine kleine zierliche Person, ein Pärchen, wie Anton und Klärchen. Wir sollten alle noch sehr viel Spaß bekommen, mit dabei auch ein blondes, bildhübsches tschechisches Mädel, ich wurde dann auch ihre Begleitung für den Zeitraum ihres Aufenthaltes. Da wir Schnee bis ins Tal hatten, fingen wir an mit den Basics, Gewöhnung ans Gerät, Gehen, Gleiten, Fallen, Aufstehen, Geländespaziergang, Anstiegsarten, Schussfahrt am kurzen Hang, Bogentreten links und rechts im ebenen Auslauf mit Belastung des Talskis, leichte Geländefahrten, alles am Übungshang an der Talstation der Maiskugelsesselbahn. Das waren nun einmal die ersten 2,5 Tage. Für Vladi ging das alles nicht schnell genug. Er wollte unbedingt hoch auf die Pisten und Schuss fahren. Er liebte wohl den Rausch der Geschwindigkeit. Ich musste ihn immer wieder einbremsen. Dann am Nachmittag des dritten Tages fuhren wir mit dem Sessel hoch auf den Maiskugel. Und schon ging es los, Vladi aus dem Sessel, und auf den kleinen Gefälle vom Lift ab machte er schon Tempo. Einmal gleich quer über die Piste. Ich musste direkt hinterher, damit er stoppen konnte. Ich machte die Ansage, Vladi, Flug. Und tatsächlich kam er auf der anderen Seite zum Stehen. Nun holte ich den Rest der Gruppe hinterher und wir nahmen erstmal alle quer zum Hang Aufstellung, damit ich die weiteren Übungen erklären und durch Vorfahren erläutern konnte, und ließ dann einen nach den anderen im Flugbogen rechts zu mir nach unten fahren. Vladi hatte ich ans Ende der Gruppe platziert, damit ich ihn besonders im Auge behalten konnte. Dann kam Vladi dran, sein ganzes Gewicht auf die Skier verlagert und so stemmte er sich in den Flugbogen über die Falllinie nach rechts und landete bei der Gruppe, wenn auch etwas weiter unten als die anderen. Wenigstens war er nicht in die Falllinie gekommen. Nun das gleiche also mit einem Linksbogen. Ich fuhr wieder vor und erwartete dann einem nach dem anderen. Vladi wieder zum Schluss. Klappte bei allen einigermaßen. Nun hat ja fast jeder irgendwie seine Schokoladenseite, Auch bei den Schwimmgehen. Bei Vladi war es die linke Seite wohl nicht wirklich. Vladi fuhr an in die Falllinie und sollte dann den Schwung im Flugbogen nach links ansetzen, was nicht so recht klappte und er somit in der Falllinie beschleunigte. Mit einem jauchzenden Schrei schoss er an der Gruppe vorbei, hang abwärts. Nun waren wir ja gehalten, das Gelände für die Anfänger so auszuwählen, dass eine Schussfahrt bis ins Tal nicht möglich war. So kam dann nach einigen Metern für Vladi ein Gegenhang, der seiner Fahrt dann ein Halt gebot. Ich rief Vladi dann zu, dass er dort warten sollte, während ich mit dem Rest der Gruppe mit weiteren Schwungübungen zu ihm aufschloss. Mein Vladi war aber glücklich, endlich Schuss fahren, das wollte er sowieso. Ich musste ihn dann abermals einbremsen und ihn erklären, dass das nicht der Ausbildungszweck des Kurses ist. Er muss erst einmal die Technik beherrschen, wie er eine solche Schussfahrt auch kontrolliert abbremsen konnte. Vladi war auch zunächst einsichtig und ordnete sich wieder in die Gruppe ein. So fuhren wir dann von Schwungabschnitt zu Schwungabschnitt dem Tal entgegen. Die Pisten, auf denen wir uns bewegten, waren nur leicht kupiert, so dass soweit eine gute Kontrolle der Schwünge möglich war und die Falllinie nicht zu steil auslief. Nun muss man natürlich die physikalischen Kräfte berücksichtigen, die bei Vladi, ob seines Gewichtes, das ich nicht in Maßeinheiten ausdrücken kann, wirkten. Skifahrer werden von der Erdanziehungskraft nach unten beschleunigt. Bei schweren Personen wirken dabei die Hangabtriebskräfte weniger stark, wodurch die mehr beschleunigen, da der Luftwiderstand und die Gleitreibung zwischen Schnee und Skiern weniger entgegenwirken. Das machte sich dann noch einmal auf dem letzten Stück der Piste, die in einen ganz schwach abfallenden Ziehweg einmündete, bemerkbar. Auf dem Ziehweg waren nunmehr keine Schwünge mehr möglich, so dass die Gruppe hinter mir und hintereinander im Flug diesen Weg und das leichte Gefälle bewältigen musste. Es klappte auch zunächst wunderbar. Vladi war wieder am Ende der Gruppe, jedenfalls, als wir abfuhren. Nach wenigen Metern hörte ich nur wieder dieses laute Juchzen und schon schoss mein Vladi rechts an der gesamten Gruppe und auch an mir vorbei direkt auf das Ende der Piste und auf den Parkplatz der Seilbahn zu. Gott sei Dank war das flaches Gelände, so dass Vladi zwischen den parkenden Autos hindurch am Ende des Parkplatzes zum Stehen kam. Das war der erste Tag mit Vladi und den anderen auf dem Berg und ich hatte noch diese Woche zwei weitere Tage und dann noch eine Woche mit denen vor mir. Nun ging es erst einmal zum 5 Uhr Tee in die Baumbar. Dort traf Vladi dann auch seine anderen Holländer, mit denen sie gekommen waren. Stolz erzählte er natürlich, dass er schon Schuss gefahren ist. Irgendwie damals wohl so eine Marotte der Holländer. Wahrscheinlich wegen ihrer flachen Landschaft dort oben. Denn auch die anderen Holländer, jedenfalls die männlichen, wollten alle nur Schuss fahren. Vladi bestellte erst einmal Jagertee, aber als Spezialmischung. Und Maria war wie bei allem immer nur ganz schüchtern dabei. Vladi war allein schon durch seine imposante Erscheinung so eine Art König der Niederländer. Jeder der anwesenden Holländer kannte Vladi inzwischen und sah ehrfürchtig zu ihm auf oder um ihn herum. Horst war mit seiner Truppe auch da. Ebenfalls fast alles Holländer, aber die Mehrzahl junge Mädchen. Brian kam dann auch. Der hatte natürlich seine Fortgeschrittenen, deshalb trafen wir uns kaum auf dem Berg, weil er andere Pisten und anderes Gelände fuhr. Trotzdem hatte er mich wohl irgendwie mit Vladis Schussfahrt gesehen, was bei ihm und seiner Gruppe einen Lachflash ausgelöst hat. Er wünschte mir dann für den Rest des Kurses erfolgreiche Tage. Am nächsten Tag fuhren wir dann gleich wieder nach oben auf den Maiskogel. Es war nun erlernendes Schleppliftfahren angesagt. Also, vorher noch einmal eine genaue Einweisung für den Einstieg in den Lift und das Benutzen des Bügels. Möglichst zu zweit fahren, weil man da besser im Bügel ausgleichen kann. Wichtig beim Aussteigen: Bügel loslassen, aber nicht zu früh. Für das Liftfahren mit Anfängern wird die Geschwindigkeit des Lifts reduziert. Die ersten, ein Junge und ein Mädchen, machten es schon mal richtig und kamen auch gut oben an. Der eine oder andere fiel dann zunächst auch schon mal raus aus dem Lift und versuchte es dann erneut. Ich half dann auch ein, zweimal und fuhr mit nach oben und dann wieder runter zu den nächsten. Vladi war wie immer zum Schluss dran. Nun war es nicht möglich, dass jemand mit Vladi im Bügel fahren konnte, denn er belastete ja seine Seite so stark, dass der Bügel schon fast im 90-Grad-Winkel stand. Also, Vladi allein in die Liftspur gestellt und auf den Bügel gewartet, den Bügel sich gegriffen, aber er konnte natürlich nicht den Bügel unter sein Gesäß bekommen, so dass er sich an den Bügel dranhängte und sich hochziehen ließ. Jedenfalls ist er oben angekommen, und ich war im Bügel hinter ihm auch hochgefahren. Nun ging es wieder mit Flugbogenübungen talwärts zum Lifteinstieg. Vladi kam mit dem rechten Flugbogen jetzt irgendwie zurecht, aber links kam er immer wieder in die Falllinie, was ihn jedes Mal mit einem ausgelassenen Juchzer bejubelnd und im Schuss an der Gruppe vorbeifahren ließ. Inzwischen hatte er aber schon ein wenig versucht, den Flug zum Runterbremsen einzusetzen. Nicht gerade die Methodik der österreichischen Skischule und von Gernot, der uns ja auch gelegentlich kontrollierte, nicht gerade mit Wohlwollen betrachtet. So übten wir immer weiter die Grundlagen des alpinen Skifahrens. Flug, Flugbogen und Schrägfahrt. Letzterer ein Begriff, der Vladi so gar nicht lag. Die erste Woche mit der Gruppe warum? Einige hatten schon echte Fortschritte gemacht und nun konnten sie Samstag und Sonntag schon einmal das Erlernte dann selbst üben und anwenden. Vladi hatte seine männlichen Holländer dann in der Baumbar um sich versammelt und sowas wie ein Rennen für Samstag mit denen verabredet. Jedenfalls ging es wie immer um Schussfahren. Das war schon eine ganz spezielle Truppe. Besondere Fortschritte machte aber meine blonde Eliska. Sie arbeitete als Kindergärtnerin in Hilversum und war mit ihren Eltern damals im Prager Frühling nach Holland gekommen. Sie war ein sehr sportlicher Typ und hätte auch eigentlich schon eine Leistungsgruppe höher fahren können, aber sie blieb bis Urlaubsende bei mir in der Gruppe. Am Montag ging es dann weiter mit Woche 2 dann mit Vladi und Kollegen, weitere Übungen mit Bogentreten links und rechts über die Falllinie. Außerdem versuchten wir auch nun die Pflugbögen in einer Temposteigerung umzusetzen. Eigentlich machten alle gute Fortschritte. Auch Vladi gab sein Bestes, immer wieder mal begleitet mit lauten Juchzern und Schuss an der Gruppe vorbei. Um nun auch ein wenig mehr Fahrgefühl zu bekommen, gingen wir dann zum Ende der Woche, Teile des Kurses, unter anderem auch Vladi, hatten auch noch den Samstag gebucht, in etwas steileres Gelände. Hier ging es nun darum, das bisher Geübte umzusetzen in längeren Fahrabschnitten. Nun fuhren wir nicht mehr einzeln vor, sondern jetzt fuhr die Gruppe in Reihung hinter mir her. Immer schön rechter Pflugbogen ausfahren mit Belastung des Talschieß, dann linker Pflugbogen. So ging es dann in einigen Schwüngen talabwärts. Vladi hatte sich in die Gruppenmitte eingereiht. Und bei dem nächsten Linksschwung war er wieder da, der Juchzer, und ab ging es mit Vladi. Nur leider war das Gelände jetzt etwas steiler und auch kein Gegenhang in Sicht. Und so schoss Vladi dem Tal entgegen. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man das im Ort beobachtet hätte, man die sofortige Evakuierung angeordnet hätte. Es war nicht der Blitz von Kitz, es war der Kugelblitz von Kaprun. Nun konnte ich nur hinterher rufen, Vladi, hinschmeißen, was er dann nach weiteren Sekunden und mehreren Metern auch tat. Da muss es dann auch auf der Richterskala einige Ausschläge ausgelöst haben. Im Tiefschnee hätte das eine schwere Lawine ausgelöst. Als wir dann Vladi erreichten, war er dabei, seine Skier zu sortieren, die sich Gott sei Dank aus der Bindung gelöst hatten und an den Sicherungsbändern an den Waden hingen. Vladi hat sich einmal kräftig geschüttelt, die Skier wieder untergeschnallt und mit uns den Kurs dann bis Ende ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt. Nach Kursende dann wieder in die Baumbar. Diese zwei Wochen mit Vladi waren echt hart. Der wollte nicht nur Schuss fahren, der wollte auch Jagertee mit Extraschuss, so musste man fast befürchten, dass die Bestände an Strohrum langsam zur Neige gingen. Für Vladi gab es nur alles oder nichts. Aber alle mochten ihn, unseren Kuschelbären. Für Horst war er der ungekrönte König des Maiskogel, der hat ihm dann auch einen Song auf seiner Gitarre gewidmet. Die Abende mit Vladi waren genauso anstrengend wie die Kurse mit ihm. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht, wobei der krönende Abschluss ja noch bevorstand.
Ein Holländer auf der Skipiste ist wie ein Fisch auf dem Trockenen. Beide sind etwas ungewöhnlich anzusehen, aber es macht Spaß, sie dabei zu beobachten, wie sie sich versuchen.
Es war eine aufregende Zeit, aber es kam dann auch die Zeit, in der ich meine Arbeit als Schneesportlehrer dann irgendwann in Frage stellte, weil ich spürte, dass es Zeit für mich war, neue Herausforderungen anzunehmen. Aber nicht, bevor ich noch meine Prüfung zum Landesskilehrer 1 abgelegt hatte.
Lifestyle in den 1970er Jahren, weg to the Island.
In den 1960er Jahren verbrachte ich eine unvergessliche Zeit bei der Bundesmarine auf der wunderschönen Insel Sylt. Die Erfahrungen und Abenteuer, die ich während dieser Zeit erlebte, waren prägend für meine weitere Entwicklung. Dann, In den 1970er Jahren kehrte ich nach der Skisaison als Skilehrer in Österreich auf die Insel zurück und jobbte wieder als Kellner in der Tenne und auch in List auf Sylt, wo ich als der nördlichste DJ Deutschlands meine Leidenschaft für Musik auslebte.
Hierzu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 10, Folge 28.
Es war nun Ende Mai 1971 und ich machte mich mit meinem BMW auf den Weg nach Sylt. Dieses Mal nicht mit dem Zug nach Hamburg-Altona und dann umsteigen nach Westerland. Jetzt auf direktem Weg über die A7 nach Hamburg und dann über die Elbbrücken weiter Richtung Norden. Der neue Elbtunnel war noch im Bau und so gab es immer den Engpass über die Ost-West-Straße durch Hamburg und dann zur B5 über Heide, Husum bis Niebüll zur Autoverladung. Dort auf den Autozug auf das obere Deck und ab ging es. Es ist für mich immer ein sehr belebendes Gefühl, da auf dem Damm über das Wattenmeer zu fahren. Ich kurbelte das Seitenfenster runter, um die Seeluft zu atmen. Berge und Meer, ich liebe diese Gegensätze. Beides hat für mich etwas Meditatives. Von Westerland nach List zu Sigi, es war so gegen 18 Uhr. Fröhliches Hallo und Wiedersehen nach gerade einmal 8 Monaten. Es folgte erst einmal Berichterstattung von Sigi über meine alte Dienststelle. Mein Nachfolger sieht sich wohl mehr den Dienstvorschriften verpflichtet. Es läuft jetzt alles etwas statischer ab. Der S4, inzwischen Kaloi, hat jetzt mehr Einfluss auf alles gewonnen. Die Flexibilität ist so abhanden gekommen. Die Fahrbereitschaft ist über den jetzigen Zustand überhaupt nicht erfreut. Kaum noch Fahrten aufs Festland. Die Rahmenvertragspartner schicken nun die Bestellungen wieder selbst. Anforderungen über den Stützpunkt werden gesammelt und alle 3 Monate abgeholt. Hört sich alles jetzt ein wenig nach Militär an, wäre dann wohl doch nicht mehr meine Welt. So etwas kann einen doch den ganzen Tag versauen. Freizeit- und Sporttitel jetzt beim S4. Ende des letzten Jahres waren noch erhebliche Gelder auf dem Titel, die nicht verbraucht waren. Entsprechend wurde die neue Zuweisung für das neue Jahr gekürzt. Einspruch bei der Wehrbereichsverwaltung war zwecklos. Also auch keine weiteren FAB-TV für die Inspektionen. Na, da ist der Spaßfaktor ja inzwischen auf Null. Und schon bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, dem Vergleich mit dem Profifußball. Durch die Situationsschilderung von Sigi zeigt sich für mich explizit, wie man einen Bereich von 2 Seiten managen kann. Dynamisch, kreativ, innovativ und visionär oder statisch, angepasst, uninspiriert, perspektivlos. Nun ist es zwar schwer, einen direkten Vergleich zwischen Bundesliga und Materialbeschaffung der MVS herzustellen, aber in beiden Fällen geht es um den richtigen Weg zur Erreichung von Erfolgen, und zwar für alle Stakeholder. Am nächsten Tag noch einmal kurz in die Kaserne, dieses Mal mit Besucherschein, und dort die noch anwesenden Kameraden und Kollegen besucht. Verändert hat sich eigentlich in den paar Monaten meiner Abwesenheit kaum etwas. Auf der Insel war aber bereits wieder einiges los. Es war schon sehr sommerliches Wetter, was auch auf eine starke Saison hoffen ließ. Brian war inzwischen auch eingetroffen und am 1. Juni traten wir gemeinsam unsere Schicht in der Tenne an. Alles wie gehabt, fast die gleichen Kollegen in Küche, Bar und Service. Und natürlich Blom und Voss dritte Schicht. Promis waren Gott sei Dank noch nicht so da, nur ein paar B- und C-Kandidaten. Es ging schon richtig zur Sache. Mitte Juni begannen dann die Schul- und Semesterferien. Nach den Vorhersagen würde es wohl richtig voll werden auf der Insel. Am ersten Wochenende war noch frei für mich, Disco begann erst ab 17. Juni, damals noch Feiertag. Also noch einmal Zeit für die Kupferkanne. Und tatsächlich, es waren auch noch ein paar der Schwesternschülerinnen aus der Nordseeklinik da. Es war ein herzliches Willkommen. Und irgendwie war ich mit Brian nun auf Augenhöhe. Keine Ahnung, woran das lag. Am roten BMW oder dass ich erzählte, dass ich nun auch Skilehrer bin. Jedenfalls, es wurde eine kuschelige Frühsommernacht. In Ermangelung von Organisationsexpertise, gestalteten die Jungs von der MVS wohl aber keine Strandpartys mehr. Also spielte sich das Partyleben nur noch in den Diskos und Nachtclubs ab. Wobei Campen, bis auf die Kupferkanne, sich für das gemeine Volk ausschloss. Da blieb nur noch Westerland mit seinen Tanzsälen, die aber nicht unbedingt Inselflair vermittelten, sondern mehr städtischen Charakter hatten. Also gab es eigentlich nur noch eine wirkliche Alternative für Insel- und Feriendisco, die nördlichste Disco Deutschlands in List. Am Tag der deutschen Einheit, den 17. Juni, ging es los. Nun hatte ich zwar nicht mehr den direkten Zugriff auf die aktuellsten Platten, hatte aber mit den Wirtsleuten einen Etat ausgehandelt, damit ich darüber Neuerscheinungen besorgen konnte. Ich hatte auch Brian gebeten, bevor er nach London fuhr, dort anzuschauen und mir ein paar besondere Scheiben mitzubringen. Er hatte dann so circa 35 Stück mit im Gepäck und so war ich eigentlich gut gerüstet für die Tanzabende mit den Mädels und Jungs, die immer zahlreich dort erschienen. Die Stimmung war immer noch so gut, wie in den Vorjahren und es kamen immer mehr Gäste, weil sich das inzwischen als Geheimtipp rumgesprochen hatte. Auch das gesamte Entertainment wurde jetzt insgesamt professioneller aufgezogen. Zu Beginn meines Auftrittes wurde jedes Mal Amapola von den Spotniks als Erkennungsmelodie gespielt. Dazu wurde der Spot über dem Discopult eingeschaltet und ich trat hinter die Turntables und das Mikrofon, und meine Show begann dann immer mit Let's Go von The Ventures. Let's go! Let's go! und vorgestellt wurde ich als DJ Philipp Chengo, PDI. Die Inselbahn hatte zwar Ende 1970 ihren Betrieb eingestellt, so dass die lauschigen Fahrten durch die Dünenlandschaft und durch das Nadelunterholz der Bergkiefern von Klappholtal und Vogelkoje, die dort einmal zum Dünenschutz gepflanzt wurden, durch Busverkehr ersetzt wurden. Das Wetter war richtig gut in diesem Sommer. Dadurch war das Nachmittags- und Frühabendgeschäft in der Tenne etwas flau, so dass sich alles am Abend konzentrierte. Wir waren zwar jeden Abend ausgebucht, aber durch das mäßige Frühabendgeschäft gab es nicht so einen großen Gästewechsel, was sich ein wenig im Trinkgeld bemerkbar machte. Die große Promi-Parade fiel auch diesen Sommer aus, jedenfalls die öffentlichen Auftritte. Die Jahre des Jetsets gingen zu Ende. Zwar traf man sich immer noch im Go-Gärtchen und der Strömwei war voll mit Luxuslimousinen und Sportwagen, aber das Treiben war nicht mehr so protzig öffentlich. Gunter Sachs soll wohl auch wieder da gewesen sein, aber ohne große Party und mehr zurückgezogen. In der Tenne erschienen dann aber trotzdem noch genug Promis, was unseren Trinkgeldeinnahmen nicht gerade besonders förderlich war. Irgendwie fehlte mir aber das Sylt-Feeling, das ich als blauer Junge hatte. Es war alles so geschäftsmäßig. Job in der Tenne, Job in der Disco, damit war die Woche ausgebucht, vor allem die Abende. Blieb meistens nur der Sonntag, aber da war dann auch nicht mehr so viel los, weil der arbeitende Teil sich ausruhte für den Wochenbeginn und die Urlauber sich ausruhten von der vorherigen Woche. Ich merkte jetzt, dass die Zeit damals bei der Marine wesentlich unbeschwerter war, so merkwürdig, wie sich das anhören mag. Es war eben etwas anderes, denn bei der Marine hatte ich Unterkunft und Verpflegung frei, nun musste ich die Unterkunft bezahlen und für Verpflegung teilweise auch selbst sorgen. Dadurch, dass ich mit dem Auto aber mobil war, fuhr ich, Brian hatte ja auch sonntags Tennisunterricht, dann schon mal über die Insel. Munkmarsch, Keitum, Rantum, Hörnum, wo ich sonst kaum hingekommen bin. So lernte ich wenigstens die Insel noch richtig kennen. Zwischendurch war ich auch mal wieder im Listerhafen, wo der fliegende Fischbrötchenverkäufer noch seinen provisorischen Verkaufsstand hatte.
Die energiegeladene Atmosphäre und die unvergesslichen Nächte machten jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis.
In den Jahren, die seitdem vergangen sind, bin ich immer wieder nach Sylt zurückgekehrt. Die Insel hat sich verändert, aber ihre Schönheit und Anziehungskraft sind unverändert geblieben. Jedes Mal, wenn ich auf Sylt bin, fühle ich mich wieder wie der junge Abenteurer, der einst in der Marine gedient hat. Die Insel hat mir so viel gegeben und ich bin dankbar, dass ich diese besondere Zeit des Lifestyles hier erleben dürfte. In den 1970er Jahren pulsierte das einzigartige Kampenfeeling entlang des Strömweis auf Sylt. Zwischen den charakteristischen Rittdachhäusern und dem rauschenden Nordseewellen genossen die Menschen den Lifestyle dieser Zeit in vollen Zügen. Ob beim Bummel entlang der Promenade, den geselligen Abenden in den Lokalen oder den legendären Partys, Strömwei war das Herzstück, das die Seele von Kampen zum Leben erweckte. Und beim Jetset auf dem Strömwei war ich Anfang der 1970er Jahre auch mal dabei.
Und auch hierzu einmal ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 11, Folge 29.
Aufgrund der doch fehlenden Freizeit entwickelte sich mein Aufenthalt auf Sylt ebenfalls eher in die monetäre Richtung. Wenn auch nicht ganz so reichlich wie im Vorjahr, so flossen die Trinkgelder in der Tenne dank Blom und Voss immer noch großzügig. Auch wenn ich nun wesentlich mehr Ausgaben hatte als zu Marinezeiten, so sollte sich der Job doch schon lohnen. Insbesondere durch die Hannover Messe, war ich finanziell zu der Zeit eigentlich gut ausgestattet. Hätte durchaus auch mal im Go-Gärtchen oder Pony vorbeischauen können. Und gedacht, getan, so leisteten Brian und ich uns dann mal einen Sonntagabend auf dem Strömwei. Erst ins Go-Gärtchen, jeder ein Glas des Cocktails des Jahres 1971 in der Hand.
The Pompano, Gin, Wermut, Grapefruit Juice und ein paar Dash Orange bitte.
Und so kamen wir tatsächlich mit GästInnen ins Gespräch. Unsere Professionen als Skilehrer, Tennislehrer bzw. Discjockey kamen durchaus an. Es war eine sehr entspannte Unterhaltung, bis leider die Begleiter der Damen dazu stießen. Aber, man wollte durchaus vielleicht auch einmal in der nördlichsten Disco Deutschlands vorbeischauen. Brian traf dann auch noch zwei Mädels aus seinen Tenniskursen, aber auch in Begleitung. Sonntag frühabends wohl mehr Pärchentag auf dem Strömwei. Also, dann mal auf ins Pony und schauen, was da abgeht. Wir blieben an der Außenbar, war noch nicht so voll und recht überschaubar. Auch hier wieder Cocktails. Dieses Mal etwas Klassisches.
Pina Colada, weißer Rum, Ananassaft, Cream of Coconut, Schlagsahne.
Hier fanden wir auch wieder nette GesprächspartnerInnen, ebenso interessiert am Skifahren. Aber leider nicht Kaprun, sondern St. Moritz, Davos, Kitzbühel oder St. Anton. Dann gesellte sich auch dort wieder eine Gruppe von Bekannten dazu, so dass unser Gesprächsfaden doch abriss. Da kannte aber jeder auch jeden. Man fühlte sich schon etwas deplatziert. Trotzdem blieben wir noch auf einem weiteren Cocktail. Nun einen
Tom Collins Portobello Old Tom Gin, frischer Lemon Juice, Sugar Sirup, Soda Water.
Inzwischen wurden wir auch bereits von neu ankommenden Gästen wie alte Bekannte begrüßt. Es machte inzwischen richtig Spaß, die Szene so zu beobachten. Immer mal wieder kam das eine oder andere Gespräch zustande, aber alles irgendwie so im Vorbeigehen. Jeder hatte wohl Angst, irgendwo etwas zu verpassen, irgendeinen Klatsch oder Tratsch nicht mitzubekommen. Und immer wieder Busse hier, Busse da. Die Mädels waren ja nett anzuschauen, aber alle etwas überdreht und wir irgendwie mittendrin, als ob wir schon wochenlang hier rumstehen. So bekamen wir doch dann tatsächlich auch Busses ab. Als eine damit einmal angefangen hatte, war es wie eine Kettenreaktion. Und weil das nun so viel Spaß machte, gab es den nächsten Drink. Jetzt musste es fetzen.
Long Island Iced Tea, Rum, Wodka, Gin, Tequila, Triple Sec, Curaçao, Limettensaft, Zuckersirup aufgefüllt mit Cola.
Na gut, wir wurden nun die besten Freunde des Barkeepers. Die Yuppie-Gäste bestellten maximal 2 Cocktails an einem normalen Abend. Aber was soll's, was kostet die Welt, wir hatten es ja. Irgendjemand meinte, er würde uns in der Tenne schon mal gesehen haben. Ja, da gehen wir auch schon mal hin. Inzwischen kam die Dämmerung, und es wurde immer voller. Für einen Sonntagabend ganz anständig. Die Musik des Discjockeys fetzte inzwischen ganz schön, war natürlich eine Top-Anlage, etwas anderes als in List. Und ich wagte dann auch mal den ein oder anderen Tanz. Inzwischen waren wir umgestiegen auf König Pilsener, war im Nachhinein keine so gute Idee. So gegen 22 Uhr, als dort die Party erst langsam anfing, machten wir uns dann Gedanken, wie wir von hier wegkommen konnten. Das Auto musste stehen bleiben. Busse fuhren wohl nicht mehr. Breien musste nach Westerland, ich nach List. Mit unserem neuen Freund, dem Barkeeper, kurz gesprochen, der sagte, er bestellt uns jeden einen Mietwagen, wie dort die Taxen sich nannten. Das klappte auch nur im Kampen. Und nach circa einer Stunde und 2, 3 weiteren Köpis, kam dann einer, der brachte erst mich nach List und fuhr dann Breien nach Westerland. Für die Fahrt wurde eine Pauschale berechnet, war insgesamt aber wesentlich billiger als die Getränke auf dem Strömwei. Aber interessant war es doch, musste man mal erlebt haben. Ich musste ja erst am nächsten Tag um 16 Uhr in der Tenne anfangen, so dass ich wenigstens ausschlafen konnte, aber trotzdem hatte ich wieder einen richtigen Kopf. Bin am Vormittag erst mit dem Bus nach Kampen, Auto abholen, und dann noch an den Weststrand, um auszudünsten. Und danach wieder Schicht in der Tenne. Im Laufe der Woche kam doch dann der eine oder andere, den wir vom Sehen aus Gogärtchen und Pony kannten, auch vorbei. Doch erkannt hat uns letztlich doch wohl niemand, waren wieder alle mit sich selbst beschäftigt.
Das Kampenfeeling auf dem Strönwei war wie eine Zeitkapsel, in der man dem Alltag entfliehen konnte.
Heute, viele Jahre später, ist Strönwei immer noch ein zauberhafter Ort. Das Kampenfeeling von damals hat sich jedoch verändert. Die Touristenströme sind größer, und die Ruhe und Beschaulichkeit sind nicht mehr so leicht zu finden. Die Jahre sind vergangen, aber der Zauber von Sylt blieb bestehen. Meine Zeit bei der Marine, die Zeit danach in der Tenne und als nördlichster DJ und dann die späteren Besuche auf der Insel haben mich geprägt und mein Leben bereichert. Es war eine Zeit voller Höhen und fast keinen Tiefen, aber auch voller Erinnerungen, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.